Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco und deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Heute mit Christian Guber, Principal von Extantia. Grüß dich, Christian.
Hi, David.
Wir haben ja hier immer mal wieder auch VCs in unserem Deep Dive Cleantech Podcast mit dabei. Die VCs gehören ja wirklich zum Ökosystem auch unserer doch auch noch weiter wachsenden Cleantech, Climate Tech, Green Tech Szene. Die Investoren gehören zu denjenigen, die natürlich mit hoffentlich ausreichend Kapital diesen Sektor auch sehr stark weiter voranbringen. Vielleicht mal ganz kurz, wir können es später vertiefen in ein, zwei Sätzen. Was macht dann Extantia?
Extantia ist ein Hardware- und Deep-Tech-Fund mit einem Fokus auf Climate-Themen. Wir sitzen in Berlin, investieren in Europa und auch global, investieren aus einem 200-Millionen-Euro-Fund in Seed- und Series-A-Phasen.
Sehr gut, da sind ja alle Kennziffern ja schon drin. Jetzt fangen wir mal bei dir ein bisschen persönlich an, Christian. Wie bist du denn in diesen ganzen Sektor hineingeraten, also in diesen Climate-Tech, Clean-Tech-Sektor?
Also ich komme ursprünglich aus einem ganz ländlichen Bereich in Niedersachsen. Also das heißt, ein gerader Weg war es nicht, von einer kleinen Stadt bei Hannover nach Berlin. Ich habe BWL studiert in Münster. Ich dachte immer, ich werde Unternehmensberater. Das erschien mir ein guter Beruf. Dann habe ich da kurze Abstecher drin gehabt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich nochmal lange reflektiert und probiert, viele Praktika und Abstecher in anderen Bereichen zu machen. Also ich habe dann im Sales gearbeitet bei Google, im Product Management bei einem Startup und zu guter Letzt dann mal ein VC-Praktikum gemacht. Das ist mittlerweile knapp 7, 8 Jahre her und darüber habe ich meinen Weg dann fulltime in den VC-Weg gefunden und habe jetzt seit 2018 bei 3 Funds gearbeitet, Vollzeit. Erst bei B2 Venture im Münchner Office, dann bei Food Labs in Berlin und jetzt seit letztem Jahr bei Extantia hier auf dem Climate Tech spezialisierten Fund. Was alle Funds und alle Rollen von mir gemeinsam hatten, war, dass es eigentlich trotz meines eher businesslastigen Backgrounds immer im Bereich Deep Tech, Hardware, Biotech und auch Climate Tech war. Also eigentlich waren die Themen, die ich mir angeschaut habe, immer relativ ähnlich.
Wie würdest du jetzt deine Rolle als Principal, der du ja bist bei Extantia, beschreiben? Also was macht denn so ein Principal überhaupt in einem VC?
Ja, als Principal bist du ja eine Stufe unter Partner-Level und die Partner sind letztlich ja die Eigentümer des Funds. Das heißt, die müssen sich wirklich um alles kümmern, was bei so einem Fund anfällt, inklusive dann auch eben Fundraising und Stakeholder-Management in verschiedene Richtungen. Und das heißt, die Aufgabe des Principals ist dann typischerweise also eigentlich vor allem das Investment-Team ein Stück weit zu managen und zu schauen, dass Investments gemacht werden und natürlich dann auch, wenn je nachdem, ob es dann eigene Investments sind oder welche, die man dann unterstützt, da dann auch entsprechend zu unterstützen. Ne? Am Ende geht es ja, Investments sind kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass wir auch Folgeinvestments sichern. Aber mein Fokus ist darauf, mit unserem Team zusammen Geld anzulegen.
Sehr gut. Vielleicht können wir auch so ein bisschen indirekt auch Karriereunterstützung hier geben. Vielleicht ein, zwei Fragen nochmal in die Richtung. Jetzt bist du ja innerhalb von 7 Jahren vom Praktikanten bis zum Principal in einem Fonds gekommen. Ist das so ein klassischer Weg? Sind es auch solche Zeitraum, mit dem man zu rechnen hat? Oder ist es jetzt relativ schnell gewesen? Oder wie würdest du deinen Weg, sagen wir mal, einschätzen? Beziehungsweise vielleicht ist es auch mit ein oder anderen Tipps auch für diejenigen nochmal garnieren, die Lust haben, selber in die VC-Richtung zu gehen.
Typischerweise gibt es im VC, es gibt so die zwei Pfade, die man gehen kann. Das eine ist so wie ich es gemacht habe, das ist eigentlich ja der untypischere Weg, also dass man sich in Anführungsstrichen hochkämpft als Praktikant. Und der andere Weg ist natürlich, dass man mit Berufserfahrung einsteigt, was wahrscheinlich der klassischere Weg ist, aber gleichzeitig ist, glaube ich, VC als Karriere auch noch eher etwas Neues und Untypisches und als ich mich da 2018 angefangen habe, mit zu beschäftigen, auch noch nicht so weit verbreitet. Wenn man jetzt den Weg geht wie ich, also wo man wirklich quasi von unten loslegt, das ist, glaube ich, zwei Tipps mitgeben oder worauf man Fokus legen sollte. Der erste Tipp ist, am Ende geht es darum, Investments zu machen. man kann die schönsten Recherchen machen, man kann das beste Netzwerk haben, aber und da gibt's vielleicht sogar auch einen Interessenkonflikt als individueller Mitarbeiter in einem Fund im Vergleich zum Fund, weil man muss Investments machen. Nur darüber lernst du, nur darüber kannst du dich definieren, nur darüber kannst du zeigen, dass du einen Track Record ja aufgebaut hast und die Feedback-Zyklen sind zu lange. Das heißt, das ist etwas, worauf man frühzeitig Wert legen müsste. Und das Zweite ist vielleicht etwas kontrovers, aber kann ich natürlich von sprechen, weil es sich in meinem eigenen Weg ein Stück weit widerspiegelt. Ich glaube, es hat große Vorteile, länger bei einem Fund zu arbeiten, aber es kann genauso auch Vorteile haben, manchmal in Anführungsstrichen den Fund zu wechseln. Einfach weil die Lernkurve dadurch sich wahnsinnig steigern kann. Also ich habe jetzt bei 3 Funds Vollzeit gearbeitet, bei einem Fund im Praktikum. Das heißt, irgendwann erkennt man bestimmte Muster, man erkennt bestimmte Stärken und Schwächen von Funds und das heißt den Mut, gilt das so ein bisschen als verpönt, gerade die Partner mögen das nicht, aber ich glaube, als Junior-Mitarbeiter in einem Fund hat man eher zu gewinnen als zu verlieren, wenn man zumindest auch mal einen Wechsel wagt.
Aber dann nutzen wir das doch einfach mal als Steilvorlage, dass du uns mal so ein bisschen erzählst, wie denn so die Methoden, Mechanismen bei Accenture sind und wie die auch im Vergleich auch zu anderen sind. Also du kannst es ja auch eher positiv beschreiben, also was sind so die USPs und muss jetzt nicht so sehr über die Kollegen jetzt herziehen, aber vielleicht kannst du doch mal ein bisschen herausarbeiten, wie es denn bei euch gerade so läuft und was ihr gerade eben nicht macht, weil es eben dann doch nicht so gut funktioniert nach deiner Erfahrung.
Was Accenture auszeichnet, ist, dass wir eine sehr präzise Herangehensweise haben, um technologische Risiken zu beurteilen. Also das im Vergleich zu den anderen Funds, die ich gesehen habe, hat mich das durchaus beeindruckt, mit welchen Frameworks, aber auch mit welcher Granularität die Themen angegangen werden. Also zum Beispiel, beispielsweise gibt es das Technological Readiness Level Framework. Also das heißt, dass man sich überlegt, wo steht eigentlich eine Firma gerade? Und Accenture hat da zum Beispiel als ein Investmentkriterium, dass wir sagen, wir investieren nicht in naturwissenschaftliche Risiken, Scientific Risk, sondern wir investieren nur in Firmen, die sich einem Engineering Risk ausgesetzt sind. Und das hört sich vielleicht total plausibel an, ist dann aber in der Praxis dann doch oft bei anderen Funds auch teilweise nicht so gegeben. Also ich war bei dem Fund zum Beispiel, bei dem ich vorher gearbeitet habe, da haben wir ein bisschen früher investiert, aber dann teilweise auch sind dann vielleicht auch manchmal größere Risiken eingegangen, ohne das vielleicht immer vollständig zu Ende zu denken. Also ich denke, das ist sicherlich eine Sache, die uns auszeichnet, also das gute Verständnis.
Aber um da vielleicht mal ganz kurz festzuhalten, vielleicht kannst du nachher dann noch die anderen Punkte erwähnen, aber das heißt, naturwissenschaftliche Risiken nicht eingehen, also ihr habt irgendein Framework, den ihr dann in-house oder extern dann bewerten lasst, das ist zumindest fundamental funktioniert, was euch die Gründerinnen und Gründer dann erzählen, aber eben dann Risiko darstellt bei der Execution, also im Engineering.
Genau, also funktioniert es in ersten Trials und dann geht es nur noch darum, das Ganze dann zu skalieren auf größerer Scale.
Das macht ihr in-house? Habt ihr das irgendwie dann?
Das machen wir in-house, ja.
Okay. Gut. Was ja bestimmt auch nicht einfach ist, weil ja auch jede Technologie an der naturwissenschaftlichen Grundlagen zugrunde liegt. Und aber diese breite Kenntnis habt ihr dann oder habt ihr euch dann doch spezialisiert nochmal in bestimmten Feldern?
Wir 50% unseres Teams haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Das ist das eine. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Und das andere ist, dass, also wir machen natürlich auch nicht jedes Thema, was im Hardware- und Deep Tech-Bereich anfällt, sagen teilweise auch ganz, ganz klar, dass wir Themen nicht machen wollen oder dass wir die nicht verstehen können. Also zum Beispiel so im Photonics-Bereich, so im Chips-Bereich, was jetzt natürlich jetzt gerade so in der ganzen AI-Diskussion auch sehr ein spannendes Thema geworden ist. Da zum Beispiel haben wir gesagt, das können wir nicht gut einschätzen, das ist zu kompliziert. Im Bereich Quantum Computing hätten wir, glaube ich, auch eine Menge Respekt. Also wir wissen schon, in welchen Feldern wir vielleicht besser oder schlechter aufgestellt sind. Besser dann zum Beispiel, ich sag mal, mehr in so klassischen Climate-Tech-Themen wie zum Beispiel erneuerbare Energien oder Batterietechnologien. Das sind dann so unsere Kernfelder dann eher.
Mhm, gut. Ich habe dich ja gerade so ein bisschen unterbrochen. Das heißt, das, was ihr anders macht als andere Fonds, ist tatsächlich auch nochmal in diese Due Diligence hineinzugehen, die vor allen Dingen sich auch die naturwissenschaftlichen Fundamentaldaten anschaut. Was macht ihr denn sonst noch anders?
Also das ist tatsächlich schon ein großer Differenziator, weil wir, ich würde mal sagen, knapp 80% des Funds in solche Hardware- und Deep-Tech-Themen stecken. Also das ist wirklich ein großer Fokus. Und das führt eben auch dazu, dass wir, glaube ich, uns dann teilweise trauen, an Themen ranzugehen, die, wo wir dann durch ein besseres Verständnis auch dann vielleicht Wetten eingehen können, die von außen vielleicht nicht so attraktiv erscheinen, aber wo wir glauben, wir haben einen guten Insight, warum etwas eben doch funktionieren könnte, trotz vermeintlich vielen Gegenwindes. Also das war zum Beispiel so, als wir im Jahr 2022 in Reverion investiert haben, die Biogasanlagen deutlich schneller und effizienter machen. Da hatte da unser Team, glaube ich, gut verstanden, warum das eben so ein krasser Gamechanger war, dass man da 80% Effizienzgewinn rausholen kann und das dann eben mögliche Challenges auch auf der kommerziellen Seite quasi beseitigen kann und gleichzeitig halt, weil oft hast du es so in der Welt, in der wir arbeiten, es gibt so bestimmte Narrative. Wir sind irgendwie alle dem manchmal auch ausgesetzt, dass wir Meinung nachreden, dass man probiert, irgendwie Konsens zu finden, zumindest unterbewusst. Und wenn es dann bestimmte Bereiche gibt, wo man sagt, das ist aber schwierig, das ist kommerziell aber schwierig, an Landwirte zu verkaufen ist aber schwierig, dann erfordert es schon manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen Mut, dem dann vielleicht zu widersprechen. Also das fällt für mich da hinein
in den Bereich. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über Technical Readiness gesprochen und dass ihr jetzt auch nicht alles macht, Hardtech, Deep Tech. Wie würdest du denn die Felder beschreiben, in denen ihr unterwegs seid? Also wie definiert ihr jetzt Deep Tech, in welchen Industrien, wo sind da eure Sweet Spots? Vielleicht kannst du mal euren Fokus mal nochmal so ein bisschen hier erläutern, den ihr habt.
Wenn du dir unser Portfolio anschaust, dann könntest du, ich sag mal, so eine ganz schöne MISI-Einordnung machen im Bereich Carbon Abatement und Carbon Removal, also vielleicht nochmal auf Deutsch, also die Vermeidung von Treibhausgasemissionen und das Entfernen von Treibhausgasemissionen. Also das heißt konkret, wir haben viel investiert im Bereich erneuerbare Energien, also wenn es darum geht, das Equipment für Geothermal Energy bereitzustellen oder Biogasanlagen, aber auch auf der anderen Seite Firmen, die eben Treibhausgasemissionen aus der Atmosphäre entfernen können. Das ist quasi das, wo wir herkommen. Das ist ganz klassisch Climate Tech. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich aber auch, dass die Welt ständig im Wandel ist und wir müssen auch ein Stück weit darauf reagieren, was auch außerhalb um uns passiert. Und das heißt, deswegen haben wir uns da, glaube ich, auch ein Stück weit geöffnet und probieren, mehr auch in andere Industrien zu gehen, wo der Klimaaspekt vielleicht nicht der primäre, aber ein sekundärer Punkt ist. Also zum Beispiel sehen wir viele spannende Technologien, gerade im Bereich in Industrial Tech, also wenn es darum geht, die Wertschöpfungsketten grüner zu machen durch die Anwendung von Robotern oder anderen Technologien. Also das ist ein Bereich, das ist natürlich noch wahnsinnig oberflächlich, aber wenn du dann siehst, dass irgendwie der Energieverbrauch stark gesenkt werden kann, weil man eben viel schneller arbeiten kann, dann ist das ein Bereich. Und natürlich schauen wir auch rechts und links weiterhin in Themen wie Biotech. Da habe ich einen großen Schwerpunkt gehabt in der Vergangenheit. Also wenn es darum geht, dass man zum Beispiel sich Technologien anschaut, wie man Plastik recyceln könnte oder wie man die Landwirtschaft besser machen könnte. Also das sind auch viele Bereiche. Aber ich glaube, wichtig.
Das heißt, ihr seid prinzipiell auch einfach ein bisschen offen und also selbst jetzt hier kannst du auch sagen, Erstmal jeder, der meint, irgendwas im Bereich Klima, Green Tech, Climate, wie gesagt, zu tun, soll sich einfach mal an euch wenden.
Ja, und nicht nur das, also auch wenn Klima nur auch ein sekundärer Punkt ist, dann ist das für uns auch spannend. Also so wie wir es aktuell sagen, ist, wir wollen in Startups investieren, die Industrien besser, schneller, effizienter machen und auch grün sind. Also so definieren wir das für uns.
Aber lasst doch mal so ein bisschen mal aus eurer Perspektive mal darauf eingehen, wie denn so der ideale Approach ist. Also wie werdet ihr am liebsten angesprochen? Wie findet ihr eure Targets? Wie geht dann der Prozess auch weiter? Also wie findet so dieser Connect statt, dieses Matching?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten natürlich. Das eine ist, dass wir uns bei Startups melden, die wir spannend finden. Das ist natürlich, der Markt ist super kompetitiv. Venture Capital ist eine Industrie, in der es ganz viel Wettbewerb gibt. Und das heißt, wenn wir nur, ich sag mal, auf unserem hohen Ross sitzen würden in Berlin-Mitte und darauf warten, dass die guten Pitch-Decks reingeflogen kommen, dann würden wir was falsch machen. Das heißt, ich hoffe, dass wir sagen können, dass wir die meisten relevanten Startups so auch sehen und dann einfach anschreiben bei LinkedIn oder eine E-Mail schreiben.
Genau findet diese Analyse statt? Also wie findet ihr die?
Es ist wichtig, das Mindset zu haben, im ersten Schritt sehr opportunistisch zu sein beim ersten Call, wenn das Startup ungefähr den Kriterien entspricht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade einen Deep Dive machen im Bereich Robotics oder wenn wir uns anschauen Cyber Security im Bereich erneuerbare Energien, dann kannst du natürlich kannst du Tools nutzen, wie beispielsweise Spectre, mit denen man Startups finden kann. Du kannst dir Market Reports durchlesen, du kannst ein Deep Research machen mit ChatGPT. Das heißt, du lässt in irgendeiner Form eine Liste erstellen und dann schaust du dir die Startups an, schaust, was die Gründer gemacht haben, schaust, ob das irgendwie seriös aussieht. Manchmal sind das sicherlich auch eher unterbewusste Kriterien. Und dann schreibt man die Gründer an, erklärt, warum man das Startup spannend findet, ob es Sinn macht zu sprechen, fügt vielleicht schon einen Link an zu Calendly, um möglichst effizienten Call aufzusetzen. Also das ist so der Aufbauend-Ansatz und dann der weitere Prozess ist dann in der Regel, also wie ich gerade gesagt habe, wichtig, sehr flexibel zu sein, den ersten Call zu machen, weil das beste Assessment kann man in einem kurzen ersten Call machen und dann kann man aber auch sehr hart sein, dann, ich sag mal, den Sprung vom ersten zum zweiten Call dann da muss man dann ja die Qualitätsstandards ansetzen, ob das Startup unseren Anforderungen erfüllt, von der, wie weit sie mit der Technologien sind, ob sie schon erste Traction haben, ob die Gründer grundsätzlich ein gutes Verständnis des Marktes haben, aber auch von dem Geschäftsmodell, können die Gründer pitchen, ist das ein Thema, wo wir auch glauben, dass wir da auch in unserem Zeitraum einen Exit sehen können. Also zum Beispiel haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, im Bereich Nuclear Fusion Investments zu machen. Also auch wenn man da jetzt immer spannende Runden-Announcements liest und vielleicht kann man auch nur durch Folgefinanzierung einen Return erzielen. Aber wir glauben da zum Beispiel, dass es schwierig ist, einen Return innerhalb von 5 bis 10 Jahren oder Kommerzialisierung zu schaffen. Also das sind so die Fragen, die wir dann beantworten müssen. Aber oft ist es auch so, man probiert es dann zu rechtfertigen, aber es ist manchmal auch einfach nur ein Bauchgefühl nach einem Call, ob irgendwie gute Energie rübergekommen ist, ob einem der oder die Gründerin gefallen hat. Und dann besprechen wir das bei uns erst im Kernteam und dann mit den Partnern. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, dass was total spannend ist, dann beschleunigen wir den Prozess direkt und probieren relativ schnell Richtung IC zu gehen, wenn das ein Thema ist, wo wir noch besseres Verständnis aufbauen müssen, Recherche machen müssen. Und im zweiten Schritt, wenn wir merken, es ist ein Thema, in dem wir noch nicht tiefes Verständnis haben und weitere Insights brauchen, typischerweise sind das dann so Fragen wie, ist das wirklich die beste Technologie im Markt? Oder aber auch zu verstehen, wie sieht da eigentlich der Exit-Markt aus? Manchmal gibt es Themen, wo das total offensichtlich ist, aber ganz häufig sind es auch Industrien, wo wir selber erstmal besser verstehen müssen, wie sieht da die Käuferlandschaft aus? Wie sind da möglicherweise Exit-Multiples? Wenn es etwas spezialisiertere Technologien sind oder Industrien. Und dann probieren wir da mit Experten aus dem Markt zu sprechen und dann gibt es dann später das IC, aber unser Anspruch ist immer, innerhalb von 6 Wochen eine Investmententscheidung zu treffen. Dann gibt es manchmal noch eine bestätigende Due Diligence, aber zumindest erstmal einen Go zu geben.
Okay, also ich vermute jetzt mal, nach diesem zweiten Call ist der Prozess dann für alle Startups gleich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz auch sagen, wie sich am besten denn Startups bei euch melden, also einfach per E-Mail über die Homepage oder was ist da der beste Weg?
Also wir schauen uns alle Rückmeldungen von Startups an, also ob es über die Website ist, da gibt es einen Typeform-Link, oder ob es über unsere E-Mail ist, inbound@extantia.com. Oder auch persönlich bei LinkedIn. Das kann man auch, oder wenn man schlau ist und die persönliche E-Mail rausfindet. Das gilt nichtsdestotrotz. Ich glaube, als Startup ist es immer besser, wenn man eine Möglichkeit findet, also entweder eine sehr gute kalte E-Mail dann schreibt oder idealerweise zeigt, dass man auch über einen warmen Connect zu uns antreten kann. Das ist nicht, weil wir schwer zu erreichen sein wollen, sondern weil das, glaube ich, immer noch mal ein gutes Signal ist, dass die Gründer dazu in der Lage sind, auch ein Netzwerk anzuzapfen, und das ist dann ein Signal für Sales. Das ist immer so ein bisschen umstritten, aber ich glaube, es ist einfach Realität. Wie gesagt,
also ihr baut ein paar Hürden einfach ein, um zu gucken, ob die Startups schlau genug sind, sich an euch dann zu wenden. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die Großwetterlage. Jetzt kann man ja vielleicht so ein bisschen behaupten, ich glaube, ihr seid wann gegründet worden? 2020, glaube ich, ne, ungefähr. Ich glaube, da hatten wir auch zum ersten Mal Kontakt, oder ich mit euren Partnern. Jetzt sind ja wieder 5 Jahre ins Land gezogen ungefähr. Die gesamte geopolitische Situation hat sich irgendwie geändert. Natürlich hat der Klimawandel keinen Stopp gemacht, Technologien zu finden und Investments zu tätigen, um den Klimawandel zu stoppen, ist ja wirklich dann eure, nach wie vor ja auch eure Investmentthese. Allerdings ist so ein bisschen, haben sich jetzt so ein bisschen so die ganzen Überschriften geändert. Also wie geht ihr denn damit um? Also habt ihr das Gefühl, dass jetzt da weniger Geld im Markt drin ist? Das heißt, ihr es eigentlich ein bisschen einfacher habt, weil vielleicht nicht mehr so viel VCs mit dieser Thementhese unterwegs sind, oder ist es auch deswegen einfacher geworden, weil vielleicht die Bewertungen einiger Startups nicht mehr ganz so horrende sind wie noch zu Zeiten, als das Klima jede Schlagzeile bestimmt hat? Oder ist es genau andersherum, weil jeder weiß im Prinzip, das Klima stoppt nicht, der Wandel stoppt nicht, und da sind so viele Technologien da draußen unterwegs, so viele gute Investment-Opportunities, dass es dann doch relativ schwer wird.
Das Problem, das du indirekt angesprochen hast, ist, dass es bei sehr großen Problemen, oft im Hardware- und Deep-Tech-Bereich, durchlebt man oft einen Hype-Cycle. Das habe ich persönlich im Foodtech-Bereich gesehen, man hat es auch im Climate-Tech-Bereich gesehen. Das heißt, am Anfang gibt es überzogene Erwartungen und dann irgendwann senken sich wieder die Erwartungen und dann ist das Klima fast zu negativ. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass in vielen Bereichen, auch teilweise im Climate-Tech, insgesamt zu viel Geld vielleicht in die Frühphasen geflossen ist, gar nicht so sehr in die späteren Phasen, wo es eigentlich notwendig wäre. Und dass es eine Diskrepanz gab zwischen die Erwartung an ein Startup, Returns zu erzielen und Umsätze zu erzielen und irgendwann auch Profite zu erzielen, und gleichzeitig den Return, den wir als Fund sehen müssen nach ein paar Jahren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Viele Startups in dem Bereich haben nicht die unternehmerischen Ziele erreicht, die man eigentlich als Investor sehen müsste nach kürzester Zeit. Und das führt dann natürlich dazu, dass das Investorenklima ein bisschen schlechter geworden ist. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass auch wie bei so anderen vielen Bereichen viele Themen, die man sich im Venture Capital anschaut, super stark makroabhängig sind. Und ganz konkret natürlich dann auch von der Politik abhängig sind. Kein Bereich ist so abhängig von der Politik wie Climate Tech. Im Guten wie im Schlechten. Das ist für uns in Europa, ist das natürlich gerade ein Vorteil, dass jetzt in den USA bestimmte, ob es IRA ist, oder das allgemeine Klima vielleicht Gründern gegenüber deutlich negativer geworden ist, und du gleichzeitig in Europa, auch wenn wir jetzt in Deutschland zum Beispiel jetzt eine andere Regierung haben, aber grundsätzlich ist das Denken hier natürlich ein ganz anderes in Europa. Das heißt, die Startups hier können nach wie vor von insgesamt regulatorischem Rückenwind profitieren. Und das habe ich persönlich auch erlebt, als wir zuletzt in den USA waren im April. Wahnsinnig viele Startups aus den USA schauen nach Europa, entweder um hier vielleicht selber zu relocaten oder auch schauen nach Europa für die für mögliche Investoren. Und das heißt, für uns ist das dann natürlich wieder spannend, weil es sich dann vermeintlich oder vielleicht auch nicht gute Investmentmöglichkeiten ergeben. Das muss man natürlich kritisch hinterfragen. Amerikanische Startups kommen nicht ohne Grund nach Europa. und gleichzeitig aber auch gewisse die Bewertung wieder gesenkt, wieder runtergekommen sind. Und das ist dann natürlich auch positiv. Und
aber das heißt ja auch, jetzt mit Blick auf die USA, dass mit den Startups, die jetzt möglicherweise nach Europa kommen, was natürlich euch eine größere Pipeline gibt, aber gleichzeitig sicherlich auch Investoren wieder vermehrt nach Europa schauen aus den USA heraus. Das heißt, möglicherweise auch US-amerikanische Investoren, die traditionell ja auch viel tiefere Taschen haben als die Europäer. Also ist das dann auch wieder eine ernstzunehmende Konkurrenz, dass vielleicht dann doch mehr amerikanische VCs in Europa da wieder unterwegs sind? Also das Beispiel Breakthrough gilt wahrscheinlich jetzt nicht. Das kennen ja viele, weil die haben ja gerade ihre Aktivitäten auch irgendwie wieder eingestellt oder zumindest ist in Europa auch stark runtergefahren, was man so hört. Ja, aber vielleicht kannst du mal kurz was zu dieser These sagen.
Ja, also es gibt ein paar Funds, auf die das sicherlich zutrifft. Energy Impact Partners ist, glaube ich, auch ein guter Fund, wo das zutrifft. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, gibt es schon noch viele US-Funds, gerade auch eher, die ein bisschen generalistisch sind, die schon sehr opportunistisch auch sind, wie das gerade das aktuelle Klima in den USA ist. Also Klima.
Das Investmentklima.
Investmentklima. Und da jetzt eigentlich die meisten amerikanischen Funds, die wollen Trump gefallen oder sehen da den großen Rückenwind, ob es dann American Dynamism ist von Andreessen Horowitz oder jetzt auch mehr im Defense-Tech-Bereich. Ich meine, das hast du natürlich auch in Europa, aber in den USA noch krasser. Also das ist mein Gefühl, das kann ich jetzt nicht anhand von Zahlen und von Fakten belegen, ist, dass es europäische Klimainvestoren noch etwas idealistischer sind in dem Sinne oder weniger opportunistisch oder vielleicht dann noch teilweise ein bisschen treuer sind. Also so basierend auf Gesprächen, die ich mitbekomme von anderen Fans. Ja. Okay. Das ist dann klein mit einem Thema, wenn das durch ist, dann kommt das nächste.
Klar. Was sind denn jetzt für euch so die nächsten großen Themen? Du hast ja so ein bisschen diese Sekundärindustrien angesprochen, ne, die mithelfen, dann irgendwie Energie und CO2 zu reduzieren, Robotik und so. Das hat sicherlich auch inzwischen eine sehr starke Softwarekomponente, obwohl ihr jetzt auch in Hardware vor allen Dingen auch drin seid. Aber kannst du doch mal so ein paar Thesen nennen, wo ihr sagt, da kann echt viel Musik drin sein über die nächsten Jahre hinweg?
Ein riesengroßes Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben und in dem Sinne vielleicht auch eher untypisch für uns, ist so die ganze Deployment-Sichtweise. Also es gibt super viele Technologien, ob es jetzt Solartechnologien sind oder Batterien, wo die Preise extrem stark gesunken sind. Die Technologien sind da und die Preise sinken und sinken, aber sie sind noch nicht angekommen. Und so wie wir jetzt, ich meine, Enpal hat gerade auf der Consumer-Seite gerade Probleme, aber ich bin mir sicher, dass es im B2B-Bereich, wenn es darum geht, die erneuerbaren Energien zu installieren, werden wir, glaube ich, einige große Unternehmen sehen, die da was Relevantes aufbauen werden. Und das wahrscheinlich auch, da könnte das vielleicht auch geografisch nochmal unterteilt, dass es da vielleicht lokale Champions gibt, mehr in Spanien oder Portugal oder Italien oder Frankreich oder in den Nordics, die da unterwegs sind. Das gleiche auch auf der Konsumentenseite wird, glaube ich, gerade so die Kombination, wenn man sich in Deutschland umschaut, jeder hat die Solarzellen auf den Dächern installiert, aber die wenigsten Leute haben eine eigene Batteriespeicher zu Hause. Aber gerade die Kombination ist wahnsinnig mächtig. Und ich denke, da wird viel passieren.
Aber ist das denn so ein klassisches VC-Thema denn auch? Oder ich meine, das geht ja schon Richtung Private Equity und oder Projektfinanzierung. Oder glaubst du auch, dass da, also jetzt, du hast ja B2B ja auch angesprochen, dass es auch im VC-Bereich interessante Modelle geben kann?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist in dem Sinne nicht das klassische VC-Modell, das ganz klassische, wo man sagt, du vorfinanzierst eine Technologie, das Unternehmen macht 5 Jahre Verluste und dann plötzlich geht's durch die Decke. Es ist dem PE eher ähnlicher, aber gleichzeitig, glaube ich, kann man von den Outcomes schon viele Unternehmen bauen, die in Größenordnung zwischen 500 Millionen bis 1 Milliarde an Unternehmenswert erzielen können. Also das zeigt sich einfach, wenn du dir anschaust, was es da schon für ein paar Startups teilweise gibt, die dann relativ schnell sehr hohe Umsätze erzielen können, auf die du dann mal natürlich einen anderen Multiple ansetzen musst, um das Unternehmen dann zu bewerten. Und einfach rein von der Mathematik her, wie viel theoretisch installiert werden könnte, wie viel Marktpotenzial da ist. Es wird wahrscheinlich etwas fragmentierter werden, aber rein von der Mathematik her ist das ein riesengroßer Markt. Und dann gleichzeitig die Risiken niedriger. Ja, also es ist dann vom Risk-Return-Profil vielleicht ein bisschen anders.
Also Deployment ist so ein Thema. Gibt es noch so ein, zwei andere Themen, die du vielleicht noch erwähnen möchtest, die jetzt spannend wären?
Ja, also ich glaube, wir können im Jahr 2025 kein Podcast aufnehmen, ohne über AI zu sprechen. Und okay, es ist nicht, weil wir alle so hypegetrieben sind, sondern weil ich auch der tiefen Überzeugung bin, dass es die nächste Plattform ist. Und wahrscheinlich ähnlich wie das Internet in den 90ern, 2000ern jetzt ein neues Zeitalter einleiten wird. Und ich habe mit ein paar Unternehmen gesprochen, auch gerade nochmal in den letzten Wochen. Und die These ist da ein Stück weit, dass der größte Hebel ist wahrscheinlich in den alten Industrien, wo du tiefes, vertikales Wissen über die Prozesse haben musst, aber dann wahnsinnig viel Wert schaffen kannst, wenn du da einfach mit einer neuen Intelligenz draufschauen kannst. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einem Wortsalat an, aber ich glaube, da gibt's viele Industrien, wo noch verhältnismäßig wenig optimiert worden ist, du viele hohe Fehlerquoten hast in der Produktion, falsche Alarme. Und wenn das erstmal richtig losgeht und natürlich aber auch nicht nur auf der Analyse-Seite, sondern auch, wenn es darum geht, vielleicht dann Mitarbeiter zu hebeln oder zu ersetzen, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist.
Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen herunterbrechen, gerade so für diesen Klima- und Cleantech-Bereich? Gibt es da so gewisse Dinge, wo AI vor allen Dingen das Potenzial auch ausrollen können?
Vielleicht zwei Beispiele. Also das eine ist alles rund um mehr auf vielleicht in dem Netz, also wenn es darum geht, zu schauen, wie die Netzauslastung ist und wie das besser genutzt werden kann. Und der zweite Bereich ist bei Industriespielern, teilweise auch vielleicht in der Produktion von, ja, selbst sowas wie Öl und Gas, wo du, das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, weil du willst eigentlich jetzt nicht Öl und Gas noch grüner machen, weil damit verlängerst du nur bestimmte Themen. Aber da beispielsweise gibt's glaube ich, ein paar ganz interessante Use Cases, wie man die Produktion deutlich effizienter machen kann, aber auch ja in klassischen Produktionsthemen in Deutschland.
Cool. Ja, weiß ich, Christian, hast du noch irgendwelche wichtigen Dinge, die du gerne noch hier nutzen möchtest? Was braucht ihr? Also nochmal der große Aufruf, die Unicorns der Zukunft sich bei euch zu melden. Braucht ihr Unterstützung im Bereich Personal? Gibt es irgendwelche Themen, die wir hier nochmal ganz kurz nutzen könnten, um sie zu adressieren?
Wir stellen ein, also wenn jemand von den Zuschauerinnen einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat und Lust hat, in einem VC zu arbeiten, kann er oder sie sich sehr gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse ist cg@extantia.com. Gerne im Bereich Chemical Engineering oder Material Sciences. Entschuldigung für die Anglizismen, aber es ist meistens
jeder, der hier zuhört, versteht ihr durchaus.
Die meisten Begriffe sind häufig auf Englisch bei uns. Und natürlich auch an alle Startups. Ich habe so ein paar Themen umrissen, die wir spannend finden. Also da auch sehr gerne bei uns melden.
Sehr gut. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Rundumschlag. Ich glaube, wir haben ganz gut Extantia kennenlernen dürfen und vor allen Dingen auch, wie ihr auf das Thema schaut. Insgesamt glaube ich ja auch, dass wir mit all den anderen VCs, die teilweise auch hier in dem Podcast schon waren, vielleicht in Zukunft auch noch kommen werden. Ich bin selber ja auch in ein paar engagiert, dass wir alle letztendlich ja auch gemeinschaftlich auch beitragen zu diesem Ökosystem. Wir wissen, dass der Klimawandel nicht stoppt, obwohl die Schlagzeilen sich verändert haben. Das heißt, jeder Euro auf dem Tisch hilft etwas. Hier und dort wird man sicherlich sich um die ganz starken Startups dann auch irgendwie rangeln. Aber insgesamt, glaube ich, arbeitet der Sektor wirklich sehr, sehr gut zusammen. Insofern nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja. Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
Also, auf bald, ne? Tschüss.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.